Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch. Hallo Jenny.
Hi.
Was hast du heute gefrühstückt?
Einen Chai Latte.
Der erste hier gerade,
den wir getrunken haben. Wir trinken hier gerade so eine Proteinshake Chai Latte und das ist mein Frühstück, weil ich, Also ich habe noch nicht gelernt, das muss ich noch lernen, morgens früh genug aufzustehen. Ich bin so jemand, der im Bett liegen bleibt und am Handy scrollt. Ich weiß, das ist nicht besonders gesund fürs Mentale.
Mein Mann sagt immer zu mir, wie kannst du direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt?
Ja, wie geht das?
Keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich denke mir eher, alle Zeit, die ich jetzt noch hier im Bett vergammle, habe ich weniger Zeit, mich fertig zu machen, zu frühstücken. Und ich bin eher so ein Stresser morgens. Ich will dann auch los. Also ich kann das nicht, dieses dann noch mega trödeln. Muss ich jetzt natürlich wegen meiner Tochter so ein bisschen lernen, dass ich auch mich nochmal mit ihr hinsetze und spiele, bis dann irgendwie, ne, wir losgehen, damit sie dann auch nicht so gestresst ist. Aber sonst, ne, als ich noch kein Kind hatte, ich habe zack, zack, zack und dann direkt los. Dann war ich manchmal auch um 6:45 schon in der Praxis.
Ja, und bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich Zeit habe, trödel ich des Todes, komme meistens dann eher zu spät, als wenn ich keine Zeit habe und mich total abstresse, weil das genauso lange dauert. Also ich kann mich 5 Minuten schminken, ich kann mich auch 20 Minuten schminken. Das Ergebnis ist dasselbe. Dementsprechend, muss ich lernen, habe ich mir auch vorgenommen.
Ja, beziehungsweise finde ich auch da wieder, eigentlich sollten wir als Gesellschaft halt jeden genauso akzeptieren, wie er halt ist. Und wenn du dann, also wenn es ein Patient ist, der ist super pünktlich oder überpünktlich, so wie ich, und der steht dann vielleicht um 10 vor schon vor der Tür und du kommst um 5 vor erst, dann so what?
Ja.
Also so sind wir halt alle anders.
Ja, absolut. Ich finde es auch in der Klinik, wo wir arbeiten, noch zusätzlich immer sehr lustig, weil du dann natürlich immer viel früher kommst.
Ja.
Und die Krankenschwestern sich bei mir wundern, wenn ich so um 8:05 Uhr auf der Matte stehe, weil ich mir denke, hey, ich habe jetzt mindestens 1 Stunde Zeit, um mich vorzubereiten und so lange brauche ich halt nicht mal. Und dann denke ich mir so.
Ja, ich bin dann halt eher, also A, will ich einen Parkplatz bekommen, weil wenn ich um 7:30 schon da bin, dann kriege ich immer einen Parkplatz.
Das ich halt krieg auch super. Immer ein, weil ich überall reinpasse.
Ja, okay, ein Punkt für dich. Aber mich stresst es dann halt eher, wenn ich das Gefühl habe, boah, ne, ich bin kurz vor knapp. Also ich habe dann morgens vor allem diese Entspannung, wenn ich weiß, okay, jetzt bin ich auf der Arbeit und jetzt bin ich einfach da, wo ich gerade hingehöre. Und von da regel ich dann alles.
Was hast du denn gefrühstückt heute?
Das habe ich gefrühstückt. Porridge. Ja. Kleinen Porridge. Noch nicht ganz so viel, aber mehr als du.
Und jetzt ein Chai Latte.
Okay, heute wird wieder so ein bisschen Jenny-Interview-Stunde, denn ich habe weniger Ahnung von diesem Thema und mache das bei uns in der Praxis auch gar nicht. Und es geht ums Reizdarmsyndrom.
Yay.
Da fangen wir doch einfach mal an mit, ich habe das nämlich auch noch so im Kopf, dass PatientInnen kommen und es ist quasi so die Ausschlussdiagnose. Mhm. Also eigentlich würde man es gar nicht diagnostizieren können und ja, okay, wenn sie weiterhin Beschwerden haben, dann wird es wohl der Reizdarm sein. Mhm. Was sagst du dazu als fachspezifische?
Ja, also es war lange in den Leitlinien, also wenn man medizinisch arbeitet, gibt es immer zu jedem Erkrankungsbild eine Leitlinie, wo drin steht, welche Symptome man hat, wie man das therapieren kann, die nehmen Ärzte zur Hand und auch wir nehmen die zur Hand. Und in der Reizlinie zu Reizdarm war der Reizdarm an sich ganz lange eine Ausschlussdiagnose tatsächlich. Heutzutage ist das nicht mehr so. Das wurde, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren geändert. Früher hat man erst die Fructosemalabsorption ausgeschlossen, die Laktoseintoleranz ausgeschlossen, die Zöliakie ausgeschlossen und erstmal alles abgeklappert, bis es dann nur noch war, ja, dann ist es wohl ein Reizdarm. Und es wurde leider auch immer so kommuniziert, so wie wir wissen nicht, was es ist, dann ist es ein Reizdarm. Aber der Reizdarm an sich ist eine eigenständige Erkrankung.
Mhm.
Und nicht nur, ja, wenn sie nichts haben, dann haben sie das. Sondern man hat eine Erkrankung, tatsächlich.
Ja. Also man fühlt sich vor allem wieder direkt ernst genommen, ne? Weil das waren ja vorher wahrscheinlich Menschen, die wieder so abgestempelt wurden. Und die dachten, na, vielleicht bilde ich mir das hier alles nur ein. Und
genau, vor allem, weil der Reizdarm an sich eine psychosomatische Erkrankung ist. Und wenn ein Arzt dann sagt, ja, das ist psychosomatisch und der Patient oder die Patientin weiß nicht so ganz genau, was das bedeutet, dann kann man das schnell so interpretieren, als hätte der Arzt gerade gesagt, das bilden sie sich ein. Ist es aber nicht. Psychosomatisch bedeutet, dass das etwas ist, was sowohl durch die Psyche bedingt ist und sich dementsprechend auf den Körper auswirkt, sodass der Ursprung sowohl vom Körper aus sein kann, als auch von der Psyche aus sein kann. Und das ist beim Reizdarm der Fall. Wenn wir dazu gehen, mal zu gucken, wo kommt der Reizdarm eigentlich her, gibt es ganz, ganz viele Ursprungsfaktoren, die da reinspielen.
Willst du mal so ein klassisches Beispiel irgendwie geben?
Klassischstes Beispiel, was auch bei mir persönlich war, ist ein Magen-Darm-Infekt. Ein heftiger Magen-Darm-Infekt, der dann in einem Reizdarm enden kann. War bei mir damals ein Norovirus, eine Woche Krankenhausaufenthalt. Ja, und danach hatte ich den Reizdarm. Kann aber auch durch Stress ausgelöst sein. Da hatte ich einen ganz schlimmen Fall mal bei einem Patienten, der einen Todesfall erlebt hat. Es wurde ihm am Telefon mitgeteilt, dass ein Familienangehöriger gestorben ist. Und er hat es mir so beschrieben, dass er ganz laut geschrien hat. Und sich, während er geschrien hat, alles im Bauch verkrampft hat. Er hat gespürt, wie alles im Bauch verkrampft, während er schreit. Ich habe gerade auch Gänsehaut beim Erzählen.
Ich auch.
Und seitdem hatte er den Reizdarm. Also das kann rein durch die Psyche genauso ausgelöst sein.
Krass. Ja, da hört man ja irgendwie auch, also eigentlich wissen wir es ja, ne, wie Stress in unserem Körper wirken kann und dann auch langfristige Schäden haben kann. Okay, das heißt, es entsteht aber vor allem im Erwachsenenalter und noch nicht so richtig im Kindesalter. Kennst du Kinder mit Reizdarm?
Ich kenne Patienten und Patientinnen, die mir erzählen, dass sie das schon in der Jugend hatten. Also, dass sie diese Problematik schon ihr Leben lang haben gefühlt. Und das ist oft seit der Jugend, wobei ja auch viele psychische Erkrankungen in der Jugend schon entstehen können. Also dementsprechend will ich das gar nicht ausschließen. Was ich noch nicht erlebt habe, ist im Kindesalter mit Reizdarm und auch noch nie einen Jugendlichen oder eine Jugendliche bei mir eine Beratung hatte mit dem Thema.
Ja, genau. Das,
vor allem, weil der Reizdarm ja so unspezifisch ist und auch so ein bisschen schlafen kann, also es mal weniger schlimm ist und mal schlimmer ist. Dementsprechend wird es oft auch von den PatientInnen selber gar nicht so ernst genommen, bis es dann immer dramatischer ist. Und das kann auch sein, das war auch bei mir persönlich, dass sich das immer weiterentwickelt. Also das, bei mir war es am Anfang, da konnte ich nur keine Weizenprodukte, die hell waren, vertragen. Und Weizenprodukte, die eher Vollkorn waren, gingen bei mir gut, bis irgendwann gar nichts mehr an Weizen ging. Also es ist so eine, es kann sich immer weiterentwickeln.
Okay, lass doch direkt zuallererst mal darüber sprechen, was für Symptome hat man denn überhaupt?
Symptome können ganz vielfältig sein. Das kann beispielsweise sein, wenn man Durchfall oder Verstopfung hat. Das kann auch im Wechsel sein. Also es gibt die Durchfallpatienten, es gibt die Verstopfungspatienten und es gibt die Mich-Patienten, die sowohl beides haben. Es kann sein, wenn ich das Gefühl habe einer unvollständigen Darmentleerung. Das ist relativ häufig. Und dann, wo ich auch der tolle Patient, die Patientin von bin, ist so ein Schwangerschaftsbauch schon fast zu haben, weil man so einen extremen Blähbauch bekommt. Also ich habe damals 4 Monate lang Schwangerschaftstests gemacht. Ich dachte, ich hatte halt so einen riesen Bauch. Und ich dachte, okay, was ist das?
Oh Gott, mein Baby ist über Nacht gewachsen genau. Und ist schon 3 Kilo schwer.
Es hat sich entwickelt. Es hat sich wirklich, es wurde immer größer und größer. Der Bauch wurde immer größer.
Ach so.
Und das ist auch mit wirklich krampfhaften Bauchschmerzen verbunden. Zumindest war das bei mir so, dass ich nicht mehr gerade stehen konnte, sondern ich musste dann einen Tag, musste ich mal mich gebückt von meinen Patienten verabschieden.
Oh je. Wirklich. Das ist ja wie bei Fructose, Laktose es auch sein kann. Und da schon allein dieses ernst genommen zu werden, ne? Also das ist wirklich, auch wenn man es äußerlich, also beim Schwangerschaftsbauch sieht man es dann vielleicht, aber dass Bauchschmerzen ja auch so unspezifisch sind und keiner eigentlich weiß, wie krass die wirklich sind.
Ja, total. Und dann haben wir natürlich die Blähungen, wenn man das Glück hat, dass die abgehen und man nicht den Blähbauch hat, der nicht abgeht, dann können es natürlich auch extreme Blähungen sein, die dazu kommen.
Mhm.
Das sind so typische Symptome. Was aber langfristig dazu kommt, ist die psychische Belastung. Wir wissen von der Darm-Hirn-Achse, wir wissen, dass das Gehirn den Darm beeinflussen kann, wie das jetzt bei einem stressbedingten Reizdarm ist. Wir wissen aber auch, dass der Darm genauso die Psyche beeinflussen kann. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit etwas esse, was ich nicht vertrage, kann das dazu führen, dass es mir psychisch schlechter geht. Zeitgleich kann es natürlich auch durch die Symptomatik an sich sein. Also wenn ich jetzt ständig auf Toilette muss, weil ich den Durchfalltyp habe, nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen kann oder auf Veranstaltungen dann immer heimlich ständig auf Toilette muss, dann ist es natürlich total belastend.
Ja, oder schon allein wieder die Bauchkrämpfe. Ja, also
genau.
Wenn du auf der Arbeit sitzt und du krümmst dich eigentlich und gehörst theoretisch eigentlich ins Bett, aber kannst ja nicht wiederholt im Monat sagen, so, mir geht's schlecht, ich gehe mal nach Hause.
Ja.
Und ich glaube, da dann endlich irgendwann eine Diagnose zu haben, das ist wahrscheinlich so eine Erleichterung.
Jein. Jein, tatsächlich. Ganz typisch ist, dass man dann zu mir kommt und sagt, ja, mein Arzt oder meine Ärztin hat mir jetzt die Reizdarmdiagnose gegeben. Ich glaube da nicht so wirklich dran, weil ich ernähre mich ja gesund. Das ist das Typischste, was es gibt, dass ich da erstmal von überzeugen muss.
Okay.
Dass das eine tatsächliche Erkrankung ist, die unspezifisch sein kann, weil die Symptome sind nicht spezifisch auf, ich habe einmal das gegessen und deshalb reagiere ich, zu beziehen, sondern wenn ich insgesamt viele Triggerlebensmittel esse, dann habe ich ganz unspezifische, dauerhafte Symptome, wo ich dann natürlich auch das Gefühl habe, dass es nicht auf ein Lebensmittel bezogen ist, weil ich kann es nicht mehr zuordnen.
Mhm.
Und da dann Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es höchstwahrscheinlich doch ein Reizdarm ist und man leider mal alles rauslassen muss, was Symptome machen könnte.
Also auf diese FODMAP-Diät zu gehen, ne?
Genau.
Magst du die kurz beschreiben?
Genau, also wir nennen es FODMAP, weil es fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole sind. Die Abkürzung davon ist FODMAP. Also es sind Lebensmittelbestandteile, Kohlenhydrate, die ich nicht gut verarbeiten kann bei einem Reizdarm. Und man muss gar nicht auf alles reagieren. Mhm. Also es kann sein, dass man, ich muss kurz husten, sorry. Also, es kann sein, dass man beispielsweise nur auf die fermentierbaren Oligosaccharide reagiert. Das ist beispielsweise bei mir der Fall. Die Oligosaccharide sind in Roggen, in Weizen, in Gerste, in Hülsenfrüchten, Zwiebeln und Knoblauch enthalten. Das ist so meine Gruppe. Und manche reagieren tatsächlich leider auf alles. Die meisten haben aber so eine Gruppe, auf die sie reagieren.
Mhm.
Zeitgleich kann man nicht nur eine Gruppe rauslassen, weil dann hätte man die anderen nicht mit rausgelassen. Wenn man jetzt auf zwei Gruppen reagiert, hat man trotzdem noch Symptome.
Mhm.
Und dann würde man ja denken, und das ist auch das, was die meisten Patienten und Patientinnen schon ausprobiert haben, ich lasse mal das Weizen weg, dann lasse ich mal die Laktose weg, dann lasse ich mal was anderes weg.
Mhm.
Und ja.
Okay. Und du würdest auch nicht sagen, so, ihr könnt euch jetzt im Internet über FODMAP belesen und warum? Was sind da die Schwierigkeiten, auch ernährungstechnisch? Ja,
also die Schwierigkeiten bei der FODMAP-Karenz sind zum einen, dass ich damit wirklich streng sein muss. Ich muss damit streng sein, ich kann nicht ein bisschen Weizen essen, sondern ich muss das wirklich weglassen. Die Listen im Internet sind oft nur 2 oder 3 geteilt. Wir haben eine 4 geteilte Liste. Das ist wichtig, weil wir haben eine Liste von Lebensmitteln, von denen man so viel essen kann, wie man möchte.
Mhm.
Dann gibt es eine Liste, also eine Spalte sozusagen, wo die Lebensmittel eingeschränkt sind. Also beispielsweise nur 50 Gramm Haferflocken am Tag, wo das eine 2-spaltige Liste gar nicht wiedergeben könnte.
Mhm.
Dann gibt es eine Liste eine Spalte, bei der Lebensmittel grundsätzlich gemieden werden sollen. Wenn das jetzt aber als Mini-Zutat, als vorletzte Zutat nach dem Salz irgendwo draufsteht, dann ist das kein Problem. Mhm. Und dann gibt es noch die streng meiden Spalte, wo wirklich nichts von, kein bisschen. Und da sind zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch bei. Mhm. Also da darf kein bisschen, keine Spur von irgendwo bei sein, weil man darauf extrem reagieren kann.
Boah, das stelle ich mir vor allem beim Außerhausverzehr echt schwierig vor, ne? Du kannst ja nicht ins Restaurant gehen und sagen, so, bitte die Soße aber jetzt nochmal neu machen ohne Zwiebeln.
Ich habe in Lissabon, war ich mal 4 Tage, ich habe am letzten Tag geheult. Ich saß wirklich heulend im Restaurant, weil ich mich nur von Käse ernährt habe.
Mein Käse ist geil, aber
ja, von 4 Tage Käse. Und selbst die Oliven haben ja so eine Kräutermarinade mit Knoblauch und ich war einfach nur todestraurig. Ja, aber das ist jetzt abgeschweift. Also es kann wirklich belastend sein.
Es müsste echt so ein Reizdarm-Restaurant geben. Oh, das wäre doch, hey, irgendwer, der draußen zuhört, macht doch mal ein Reizdarm-Restaurant aus.
Kann man trotzdem lecker mit leben, ja. Genau, also es gibt die Möglichkeit, diese Lebensmittel zu meiden und online eine Liste ist zum einen fatal, weil das nicht alles abbildet. Das andere ist natürlich auch die Begleitung. Also manche Patienten und Patientinnen wollen dann von mir nur die Liste haben, gehen nach Hause und wollen es selber umsetzen. Mhm. Und dann kriege ich 2 Wochen später eine E-Mail mit, Frau Hülsmann, das ist mir zu hart, das kriege ich nicht umgesetzt, ich habe 3 Kilo abgenommen und dann denke ich mir so, ja. Deshalb will ich das eine ganze Stunde lang besprechen. Also wir machen dann wirklich Frühstücksalternativen, Mittagessensalternativen, Abendessensalternativen, wo alles drin ist, was man braucht, weil auch außer Haus essen geht, beispielsweise Sushi. Sushi ist gar kein Ding mit Reizdarm.
Cool.
Also die Nori-Algen sind auf 12 Gramm begrenzt, aber da kann man eine gute Portion Sushi von essen.
Cool.
Fisch und Fleisch sind gar kein Problem, Eier sind gar kein Problem. Also man kriegt das gut hin, dass man voll versorgt ist. Aber wenn ich jetzt nach Hause gehe mit so einer blöden Liste und nur sehe, was ich nicht mehr essen kann und mir dann denke, oh, dann kann ich ja gar nichts mehr essen, dann nehme ich ab, dann bin ich unterversorgt und dann geht's mir nicht gut.
Ja, weil wir auch wieder wissen, die Nährstoffe brauchen wir für unser Gehirn auch, damit es uns gut geht.
Yes.
Ja, okay, spannend. Das heißt, die Liste wird besprochen, dann, wenn es den PatientInnen besser geht, dann stockst du quasi pro Gruppe wieder auf?
Ich mache das nicht mal pro Gruppe, weil das auch sein kann, dass man in einer Gruppe nur auf ein Lebensmittel reagiert.
Okay.
Also Reizdarm ist tückig, der ist echt, da muss man wie so ein kleiner Detektiv arbeiten. Und deshalb gehe ich dann in, welche Lebensmittel haben am meisten gefehlt. Was ist gerade am wichtigsten, wieder reinzutesten? Und das priorisieren wir dann auch genauso. Mhm. Die Testphase ist eine lange Phase. Das Problem ist nämlich, dass ich bei Reizdarm nicht unbedingt auf, ich habe einmal was gegessen, reagiere. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal ein Weizenbrötchen esse, passiert mir nichts.
Mhm.
Wenn ich das jetzt aber 4 Tage hintereinander mache, dann habe ich auch eine Woche Probleme davon.
Okay.
Und dementsprechend geht die Testphase für jedes Lebensmittel über 3 Tage hinweg, um das wirklich ganz klar zu wissen. Wenn ich reagiere, muss ich halt eine Pause machen, bis es mir wieder gut geht. Das ist auch langwierig. Also, und da auch wieder gut zu betreuen, immer wieder beim Patienten zu sein, ist da unabdingbar. Und das alleine zu Hause zu machen, finde ich fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, kann man denn irgendwann wie bei Fructose oder Laktose seine Toleranzschwelle wieder ein bisschen erhöhen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang Zwiebel in keiner Menge vertrage, kann ich mich da individuell so ein bisschen hochdosieren? Oder ist das schwierig?
Das ist eher schwierig, beziehungsweise es ist schwierig über die Ernährung. Und da sind wir dann bei dem Psychosomatischen des Reizdarms. Heißt da, den Reizdarm behandle ich nicht nur, indem ich die Trigger Lebensmittel rauslasse, sondern ich muss ihn auch über Stressmanagement behandeln, weil das Gehirn da ganz, ganz viel mitspielt und wir da von einem gestressten Bauch vor allem sprechen. Also die Theorie ist, dass der Bauch den Stress eingespeichert hat.
Mhm.
Und wir kennen uns, wenn wir gestresst sind, dann kriegt unser Gehirn das ja nicht mal richtig verarbeitet. Und dann jetzt stellen wir uns unseren Darm vor. Der hat zwar auch viele Nerven, aber der hat wahrscheinlich keine stressabbauenden Nerven. Also das funktioniert einfach nicht. Das bedeutet, mein Bauch muss verlernen, gestresst zu sein. Dafür muss ich zum einen dafür sorgen, dass ich im Leben grundsätzlich weniger Stresssignale vom Gehirn aussende zum Bauch. Heißt, ich brauche Entspannung. Da kann man mit Meditation arbeiten, mit Yoga, mit Spaziergängen.
Was davon machst du?
Ich bin ein Mensch, ich bin so ein bisschen unterbewusst agierend. Also mich da jetzt mit Meditation hinzusetzen, ist tatsächlich einfach nicht mein Ding. Ich habe es ausprobiert. Ich habe eher jetzt über die letzten Jahre dafür gesorgt, dass ich weniger gestresst bin, dass ich weniger Stress empfinde, resilienter werde, also stressresistenter werde. Das war so meine Art und Weise, damit umzugehen.
Neue Projekte, die eher Kraft geben.
Jetzt einen Podcast starten. Genau. Und was es auch gibt, ist die Bauchhypnose.
Okay, erklär die mal.
Das ist tatsächlich in Studien recht effektiv, zusätzlich zur FODMAP-Diät. Bei der Bauchhypnose wird man in einen Hypnosezustand versetzt, wo man wirklich komplett entspannt und das geht mit auf den Bauch über.
Geil.
Da gibt's, da kann man zu Therapeuten, also zu Psychotherapeuten, die das anbieten. Es ist leider echt kostenintensiv.
Muss man selber zahlen.
Muss man komplett selber zahlen. Mhm. Einmal die Woche mindestens sollte man hin, einen Termin, und der Termin kostet dann, also jetzt habe ich letztens eine Mail bekommen, mit kostet 180 Euro die Stunde.
Ei.
Ja. Dafür gibt's aber beispielsweise auch Bücher mit Audio-CDs. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Autor heißt, aber der hat ein Buch mit einer Audio-CD dazu und das Buch kostet dann 20 Euro, bietet mir den Vorteil, dass ich das zu Hause machen kann, es preisgünstig ist und ich das auch mehrfach die Woche machen kann, was effektiver ist. Und in Studien, es wurde extra, da gab es extra eine Studie zu, ob das genauso effektiv ist, und es ist genauso effektiv. Einfach dadurch, dass ich das öfter machen kann.
Spannend. Und wenn wir jetzt, also wir haben Ernährung, wir haben Stress, gibt es sonst noch irgendwas? Bewegung?
Genau, Bewegung hilft, die Darmaktivität aufrechtzuerhalten, hilft auch bei der Stressreduktion, an die frische Luft zu kommen, hilft bei der Stressreduktion. Also die Bewegung ist da eher dafür gemacht, dass sowohl es dem Darm besser geht, als auch der Stress reduziert wird.
Und haben Frauen das häufiger oder Männer?
Frauen, definitiv Frauen.
Oder weil Frauen öfter kommen.
Das kann natürlich sein, ne? Ich meine, Männer leben ja länger, wenn sie verheiratet sind, weil die Frauen
sie, weniger lang.
Genau. Aber bei Männern, weil die Frauen sie zum Arzt schicken.
Ja. Ja, und ich glaube, weil Männer vielleicht, also im Großen und Ganzen, weniger aktiv für ihre Beziehungen sorgen. Und wir wissen ja, dass wir als Menschen sehr sozial sein müssen, damit wir eben dieses große Thema Einsamkeit vor allem im Alter nicht haben, weil Einsamkeit ja genauso Gift für uns ist wie eine Erkrankung. Und ich glaube, das spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Rolle, dass die Männer nicht vereinsamen, wenn sie verheiratet sind.
Das kann sein.
Ja, und Frauen leben tatsächlich länger, wenn sie im Alter alleine sind. Witzig, ne? Aber ja, bei den Studien denke ich auch immer.
Statistik.
Ja, und da denke ich, meine, Ehen verändern sich ja auch, ne? Also so eine Ehe wie vor 50 Jahren kann man mit einer heutigen vielleicht auch nicht mehr vergleichen. Weil ich würde jetzt mal von uns Frauen auch behaupten, dass wir uns nicht mehr von einem Mann so rumkommandieren lassen oder nur noch für den Mann sorgen, so wie es vielleicht früher auch war, ne? Die Frau ist quasi im Haushalt und sorgt sich um alles. Also hoffe ich zumindest.
Jeder wie er will.
Das fasst es gut zusammen. Jeder wie er will. Okay. Gut, aber das heißt, so zusammengefasst, man muss nicht nur auf die Ernährung gucken, sondern eben auch noch auf ein paar andere Bausteine. Aber Fakt, mit Ernährung kann man schon mal ganz, ganz viel tun. Und man sollte sich dringend da jemanden, der sich wirklich auskennt, suchen. Und das Ganze nicht alleine.
Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Also ich habe geguckt, was es online gibt und bei Google gibt, und ich habe auch Rezeptebücher schon gesehen und gekauft, und dann sind in den Rezeptebüchern, die extra FODMAP-arm sind, sind dann Zwiebeln und Knoblauch drin, und dann denke ich mir so,
warum?
Also auch von einer sehr geschätzten Kollegin, die wirklich toll ist. Ich bin Fan von ihr, ich finde sie super, aber da habe ich mir gedacht, nee, Das ist halt einfach gerade falsch.
Du musst halt mal ein Buch rausbringen, Jenny. Das wird so dein nächstes Projekt.
Nee. In der Schwangerschaft wollte ich, wenn ich jemals schwanger bin, will ich ein Buch schreiben.
Okay, in der Schwangerschaft schaffst du das noch, aber danach auf jeden Fall nicht mehr. Boah, so Buchschreiben habe ich mir, also Buchschreiben kann ich mir so gar nicht vorstellen. Buchschreiben lassen, dass ich rede und jemand anders verfasst es dann für mich. Das vielleicht schon eher.
Ich bin eine Leseratte und ich habe auch schon, sobald ich schreiben konnte, habe ich angefangen, eigene Bücher zu schreiben als ein kleines Kind.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht, so Kurzgeschichten. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand und ich bin so ungeduldig, ich könnte halt niemals 2 Jahre an einem Buch schreiben. Ich will das dann morgen fertig haben. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nur Kurzgeschichten geschrieben. Die habe ich einfach so runtergeschrieben und dann waren sie beendet. Man merkt das auch in dem teilweise sehr schnellen Ende, was ich dann gefunden habe. So wie die Game of Thrones Serie. Auch viel zu schnelles Ende.
Ja.
Ganz grauenhafte. Ganz grauenhaft, wirklich.
Ja, da war, glaube ich, jeder enttäuscht.
Gut, dann danke für das spannende Thema.
Gerne. Und wenn ihr Fragen habt, ganz spezielle, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, da gibt es bestimmt noch einiges, dann schreibt uns gerne in die Kommentare und wir können es aufgreifen.
Ja, und gebt uns gerne 5 Sterne, wenn euch diese Folge gefallen hat.
Danke.
Danke. Ciao.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.